Wir haben viele Patientinnen, die gehören eigentlich gar nicht zu uns und das verstopft die Notaufnahme. Die Belastung für uns Mitarbeitende wird immer größer und dann ist es auch klar, dass dann die Patientinnen die Geduld verlieren.
Ja, also die Menschen, die liegen bei uns ja teilweise echt Stunden auf einer relativ unbequemen Pritsche, ohne Getränke, ohne Essen und auch mit einem wirklich sehr langen Weg zur Toilette. Und da fängt es dann oft schon an, dass sie einfach unzufrieden werden und die ersten verbalen Aggressionen kommen.
Also wenn ich so einen ganz aggressiven Patienten oder eine Patientin habe, dann achte ich da schon drauf, dass ich mindestens noch eine zweite Person mit dabei habe. Und diese zweite Person, die darf dann auch sehr gerne ein Mann sein.
Ein Problem sind ganz oft auch einfach die alten baulichen Strukturen, die wir haben. Da muss man dann zum Beispiel einen Betrunkenen mit vier anderen Patienten in einen Überwachungsraum legen. Und das ist natürlich die absolute Katastrophe und gefährdet natürlich auch andere Patienten.
Also die beste Deeskalation ist die, die gar nicht stattfinden muss, weil man das Verhalten rechtzeitig erkennt und sich traut, den Patienten, die Patientin direkt anzusprechen.
Gewalt in der Notaufnahme. Alltag für viele Beschäftigte. Befragungen zeigen, dass nahezu jeder oder jede mit verbalen Attacken oder auch körperlicher Gewalt zu tun hatte. Die Verrohung im Behandlungsraum, ja, und im Wartezimmer. Warum ist gerade in den Notaufnahmen Gewalt so ein großes Thema? Und was kann in den Einrichtungen dagegen getan werden? Ich bin Ralf Potzus und ich finde genau das für euch in dieser Folge heraus.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.
Die Aussagen, die ihr beim Podcast Anfang gehört habt, die stammen aus einem Forschungsbericht zum Thema Prävention von Aggressionen und Gewalt gegenüber Beschäftigten in der Notaufnahme. Dazu sind jede Menge Interviews geführt worden mit Ärztinnen und Ärzten, deren Führungskräften und Pflegefachpersonal. Die wichtigsten Takeaways und auch die Praxistipps daraus, die wollen wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Und das mache ich gemeinsam mit Claudia Faupel, Diplompsychologin bei der BGW. Grüß dich, Claudia.
Hallo, Ralf.
Außerdem ist Sonja Reismann mit dabei, eine Autorin des Forschungsberichts und inzwischen auch Referentin bei der BGW. Hallo, Sonja.
Hallo, schön, dass wir dabei sein können.
Wie groß ist denn jetzt das Gewaltproblem in den Notaufnahmen? Man liest das ja ständig immer auch in den Medien. Ist anscheinend größer geworden.
Ja, also das Problem ist leider sehr groß. Die Notaufnahme ist der Bereich im Krankenhaus, der am stärksten von Gewaltereignissen betroffen ist. Die Studie, die du gerade angesprochen hast, hat ergeben, dass 97% der Beschäftigten, also der Befragten, in den letzten 12 Monaten verbale Gewalt erlebt haben und sogar 87% ein körperliches Gewaltereignis. Und was noch eine Besonderheit der Notaufnahme ist, dass auch zusätzlich Gewalt von Angehörigen ausgeübt wird. Und das leider auch im erschreckend hohen Ausmaß. Also auch da haben 64% angegeben, körperliche Gewalt erlebt zu haben.
Fast 90% haben schon mal körperliche Gewalt abbekommen. Was ist denn da jetzt genau körperliche Gewalt? Ist ja nur so ein kleiner Anbuffer, ist ja nicht körperliche Gewalt, mag vielleicht manch einer denken. Das wird übertrieben oder so. Was steckt da genau dahinter?
Ja, also es gibt unterschiedliche Arten von Gewalt, nonverbal, verbal oder eben körperliche Gewalt. Und im Übrigen gibt es dazu auch eine klare Definition, nämlich die Bundesregierung hat letztes Jahr ein Gesetz erlassen gegen Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt. Das ist da in Kraft getreten. Und demnach ist echt jede Form von verbaler Beleidigung, Diskriminierung, ob das jetzt rassistisch ist oder aufgrund des Geschlechts, geschlechtlicher Identität, sexuelle Belästigung ist Gewalt am Arbeitsplatz. Auch die Drohung zum Beispiel von einem Vater, wenn mein Kind hier jetzt nicht sofort behandelt wird, dann treffen wir uns nach Feierabend auf dem Parkplatz. Auch das ist Gewalt. Und was halt in den Medien oft berichtet wird, sind dann die spektakulären Übergriffe, ne? Aber diese hier skizzierten Belästigungen, die ich da gerade aufgeführt habe, sie sind eigentlich für Beschäftigte ebenso problematisch, weil wir haben ja ein Arbeitsschutzgesetz und da haben wir ein verankertes Recht auf einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz. Insofern sind das inakzeptable Verhaltensweisen, so steht es auch im Gesetz. Und das andere ist das, was du gerade angesprochen hast, Ralf, nämlich eben die körperliche Gewalt und die hohen Zahlen. Und das ist auch besonders dramatisch, weil das ja von Menschen ausgeübt wird, denen man ja eigentlich helfen will. Also deswegen hat man diesen Beruf ergriffen. Und deshalb sind diese Vorfälle echt extrem belastend für das gesamte Umfeld und zeigt halt auch, dass da mehr Schutz und Prävention nötig ist.
Mit der Beleidigung geht es los. Auch das hat zugenommen. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei den Beleidigungen. Was sind denn da so die Beleidigungen? Du hast eben ein Beispiel von so einer Drohung gehabt mit dem Parkplatz, da tragen wir es dann aus und so. Was ist das sonst so?
Also das sind unterschiedlichste Beleidigungen aufgrund des Aussehens oder eben der Person oder was ist das für ein Saftladen hier? Das ist ja dann schon mal ein Hinweis auf ein respektloses Auftreten, wo die Beschäftigten meistens schon so ein bisschen sensibilisiert sind. Was kommt hier noch? Aber wir haben auch rassistische Beleidigungen, weil jemand einen Akzent hat und geh du doch dahin, wo du hergekommen bist und solche Sachen. Und auch eben sexualisierte Belästigung, ob das jetzt dann ein anzügliches Anstarren ist. Und es kann ja auch von Angehörigen ausgehen. Also das sind ganz, ganz unterschiedliche Formen der Belästigung.
Darüber hinaus ist auch noch ein wichtiger Faktor Bedrohung und Nötigung. Gerade in der Notaufnahme ist es ja auch oft der Fall, dass sich Leute echt Sorgen machen um ihre Angehörigen und dann sowas kommt wie, wenn du nicht sofort mir sagst, was mit der und der Person ist oder wenn du nicht dein Leben rettest, dann bist du schuld und wir wissen, wo dein Auto steht, wir warten vor der Tür auf dich. Sowas ist tatsächlich schon vorgekommen. Also das wurde auch berichtet, dass dann da Personen wirklich Angst haben, wieder zur Arbeit zu gehen, also bis hin zur Berufsaufgabe dann halt auch.
Warum ist das Thema Gewalt ausgerechnet in Notaufnahmen so präsent? Da sind ja nun wirklich die Menschen, die einem helfen möchten. Das ist ja eigentlich die letzte Person, die ich jetzt zum Beispiel beleidigen oder treten sollte.
Da ist das, was vielleicht noch am ehesten auch auf der Hand liegt und was man sich am ehesten noch vorstellen kann, die Angst um die eigene Gesundheit. Also die Personen, die da hingehen, sind in größter Sorge um das eigene Wohlbefinden, haben vielleicht auch Schmerzen. Und bei Begleitpersonen zum Beispiel auch die Angst um die Gesundheit der Angehörigen. Das hatte Claudia auch gerade schon gesagt, Eltern, die ungehalten werden, aus Sorge um ihr Kind zum Beispiel. Also sowas wie Angst, Kontrollverlust, Hilflosigkeit, das spielt eine ganz große Rolle in der Notaufnahme. Und auf Seiten der Patienten kommt dann auch noch sowas dazu, was ein häufiger Grund ist, Intoxikation, also mit Alkohol oder anderen Drogen als Ursache für Gewalt in der Notaufnahme. Und dann gibt es aber auch noch ganz übergeordnete Faktoren, also zum Beispiel allgemeine Faktoren im Gesundheitssystem. Es ist so, dass viele Patienten in die Notaufnahme gehen, die da eigentlich gar nicht hingehören. Also die bekommen dann vielleicht nicht so schnell einen Termin beim Facharzt, machen sich Sorgen, wollen das abgeklärt haben und verstopfen dann die Notaufnahme. Das führt zu langen Wartezeiten. Das sind dann die, die nicht so schwer krank sind, dass sie sofort drankommen. Die müssen lange warten, sind blöd gesagt auch noch fit genug dann, um ordentlich zu randalieren zum Beispiel.
Verstehe schon, ja.
Ja, sowas. Und dann auch auf Seiten der Beschäftigten. Also da kommt dann auch sowas dazu wie vielleicht fehlende Schulung, dass die Beschäftigten nicht gelernt haben, wie sie gut mit Situationen umgehen. Es ist niemals die Verantwortung der Beschäftigten die auftretende Gewalt. Aber es ist doch so, dass zu einer Eskalation auch zwei Seiten dazugehören. Also, dass sich sowas aufschaukeln kann. Und da ist dann das deeskalierende Verhalten wichtig. Und auch ein großes Thema sind die Personalengpässe in der Notaufnahme. Da gibt es auch Umfragen, dass über 90% der Notaufnahmen zu wenig Personal haben. Und da kann man sich das dann vorstellen, dass die, die da sind, unter großem Zeitdruck stehen und nicht auch noch die Kapazität haben, also weder die zeitliche und auch gar nicht die emotionale Kapazität, dann ständig zu deeskalieren. Und das sind dann auch wichtige Faktoren. Also das hat wirklich vielfältige Gründe in der Notaufnahme.
Die Zündschnuren, die sind doch auch irgendwie kürzer geworden bei den Menschen, oder? Das ist so meine subjektive Wahrnehmung. Ich habe gerade letztens beim Hauptbahnhof gesehen, da sind zwei so ein bisschen aneinander gestoßen. Die Koffer haben sich so ein bisschen verhakt. Beide sind jeweils hektisch in die eine und in die andere Richtung gegangen, wollten den Zug wahrscheinlich schnell erreichen. Und dann ist der eine Koffer halt ein bisschen umgekippt. Und die Reaktion von dem, der seinen Koffer nun da liegen hatte, war gleich so krass doll. Der hat den anderen gleich geschubst und angeschrien. Also von 0 auf 1000 ist das auch etwas, was ihr beobachtet jetzt in den Notaufnahmen, dass schon bei dem kleinsten Problem oder bei irgendeiner falschen Antwort vielleicht von den Beschäftigten dort vor Ort gleich das krasse Gegenargument kommt oder dass gleich alle so hochkochen, dass die Gemüter wirklich explodieren.
Das war auch ein Thema in der Interviewstudie, die durchgeführt wurde. Das haben viele Beschäftigte tatsächlich so beschrieben, dass sie den Eindruck haben, dass auch die Anspruchshaltung eine ganz andere ist. Dass die Patienten kommen und auch erwarten, sie werden sofort behandelt, weil sie sind ja in der Notaufnahme und hier kriegt man doch die Versorgung. Also auch dieses Verständnis, auch weil man vielleicht ambulant Monate auf einen Termin beim Facharzt warten muss, ist dann, wie gesagt, die Anspruchshandlung, ich gehe in die Notaufnahme, da wird alles sofort erklärt und geklärt auch, was mit mir los ist. Also da gibt es ein ganz eindrückliches Beispiel, was ein Chefarzt in der Studie gesagt hat. Er hat gesagt, dass man eigentlich für die Versorgung von einer aggressiven Person so viel Personal braucht wie für die Versorgung von einem Polytrauma, also wie von Schwerstverletzten. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, sich das vor Augen zu führen, dass wirklich entsprechende Gewaltvorfälle auch so viel auslösen können und so viel Ressourcen binden und ein so großes Problem darstellen.
Was sind jetzt die Folgen von Gewalt für die Beschäftigten?
Was vielleicht nochmal ganz wichtig ist zu betonen, ne, weil wir es eben so viel über auch Beleidigung, Belästigung hatten, die Mitarbeitenden in den Notaufnahmen, die sind schon sehr äußerst professionell im Umgang mit diesen Attacken, also eben mit diesen Alltagsbeleidigungen. Sie haben ein großes Verständnis für die Problematik der Patienten, also so wie die Sonja das eben geschildert hat. Und das bedeutet, sie schütteln eigentlich solche Beleidigungen, Belästigungen echt über Jahre ab. Dennoch ist es so, dass es auf Dauer halt eine erhebliche psychische Belastung darstellt und irgendwann sehr wohl die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten betroffen ist. Also es ist eher so ein schleichender Prozess und das insbesondere verschärft sich dann, wenn Vorgesetzte oder auch die Klinikleitung das Problem bagatellisiert, wenn die auch nicht zusammenhalten, dann ist es so, dass es zu Frust und zu Demotivation kommt, dass die einen oder anderen stumpfen ab. Manche versorgen vielleicht die Patienten dann nicht mehr in der gleichen Qualität und es gibt auch welche, die dann den Bereich wechseln oder sogar ganz den Beruf verlassen. Und was vielleicht noch wichtig ist in dem Zusammenhang, dass es auch welche gibt, die haben so dysfunktionale Coping-Strategien, wie der Psychologe so sagt. Also was ist das genau, dieser sperrige Begriff? Es geht darum, wie kompensiere ich denn so Dauerbelastung, ne? Und da ist es so, die einen rauchen mehr, die anderen trinken mehr, die dritten essen mehr Süßes und die vierten liegen dann vielleicht abends resigniert auf der Couch. Und deshalb bilden sich dann irgendwann Krankheiten, die sind aber gar nicht mehr ursächlich dann auf diese ganzen Beleidigungen, Belästigungen zurückzuführen. Deshalb ist uns immer nochmal sehr wichtig zu sagen, dass eben diese alltägliche Gewalt niemals als normal gelten kann. Das werden wir tatsächlich auch auf Kongressen öfter gefragt. Naja, so eine Beleidigung, wie ich eben ja auch skizziert habe, das ist ja doch nicht so schlimm. Ist das alles ein Trauma? Und das ist so diese Entwicklung bei diesen wiederkehrenden, ständigen, atmosphärischen Störungen. So, das ist das eine. Und der andere Punkt ist ja dieses singuläre Ereignis. Also was wir vorhin auch hatten, dieser körperliche Übergriff. Das ist für uns als Berufsgenossenschaft versicherungsrechtlich ein Arbeitsunfall. Und diese Übergriffe oder Angriffe sind nicht nur im hohen Maße belastend, weil sie mit körperlichen Verletzungen einhergehen können, sondern vor allem auch, weil sie halt tiefgreifende psychische Störungen verursachen können. Das haben auch unsere Studien gezeigt, also psychosomatische Beschwerden, Schlafstörungen, Rückenschmerzen, die Klassiker oder eben aber auch behandlungsbedürftige posttraumatische Belastungsstörungen. Und da ist dann spätestens professionelle Hilfe irgendwie also auch notwendig, ne? Also zusammenfassend nochmal kann man einfach sagen, es ist nicht nur Individualsache von einer Person, sondern es hat auch Auswirkungen auf betrieblicher Ebene und deshalb ist das nie eine Privatsache von einem Beschäftigten alleine.
Es hallt gehörig nach, was so tagtäglich passiert. Vielleicht kannst du noch mal erklären, Sonja, was gibt's denn da für konkrete Beispiele, was so Brutales passiert ist in der Notaufnahme?
Ja, es gibt natürlich immer einzelne Extremfälle mit einem Messerangriff oder auch gebrochene Kiefer nach Schlägereien. Und das sind natürlich immer einzelne Extremfälle. Und man muss aber auch aufpassen, gerade aus Sicht der Führungskräfte, dass man nicht nur auf diese Extremfälle schaut, sondern das, was natürlich, also das ist die Spitze des Eisbergs und alles, was da drunter liegt, diese ständigen Beleidigungen, Bedrohungen und alles, was mal so eben schnell passiert, das ist bei vielen gar nicht so auf dem Radar. Und vor allen Dingen das Verbale. Und da möchten wir auch ganz viel für sensibilisieren. Da ist auch viel unter den Beschäftigten selbst noch der Gedanke, ja, das gehört halt zum Beruf dazu. Das ist halt in der Notaufnahme stressig. Und genau da möchten wir für sensibilisieren, dass das eben nicht der Fall ist. Also das ist ganz wichtig, da auch hinzugucken und auch solche Gewaltereignisse ernst zu nehmen, weil die über lange Zeit machen auch was mit den Beschäftigten. Und deshalb ist es ganz wichtig, da hinzuschauen. Und es ist auch immer wichtig zu betonen, dass die Einschätzung, was ist denn eigentlich Gewalt, dass das von der betroffenen Person passiert. Also ich kann nicht sagen, mich hat hier jetzt jemand am Arm gerissen und wenn da nichts zu sehen ist, sage ich, das war aber gar keine Gewalt. Und vielleicht hatte die Person aber gerade Angst, dass sie irgendwo hinweggezerrt wird oder so. Das heißt also, die Einschätzung ist immer, immer, immer Sache der betroffenen Person, ob das nun Gewalt war oder nicht. Und da möchten wir für sensibilisieren, dass es jederzeit ernst genommen wird, egal welche Art von Vorfall das war.
Ist auch ein sehr interessanter Punkt, Sonja, dass viele das auch so sehen, wie das gehört zu meinem Beruf dazu. Ja, das ist auch immer ein Phänomen, was man gerade so aus Notaufnahmen kennt, was ich schon so gehört habe. Das wird alles so ein bisschen lockerer gesehen. Ah, das war halt eine schwierige Situation. Da ist man mal laut geworden oder ach, die Beleidigung ist so rausgerutscht. Naja, der Schubser war wahrscheinlich gar nicht so gemeint, dass man das selbst so runterredet. Schatz, wie war dein Tag heute? Ach, ich wurde nur dreimal gebissen. Zweimal habe ich eine Kratzwunde und mir fehlt ein Zahn. So nach dem Motto, war nur halb so schlimm heute. Also, wie schafft man das auch, dass die Mitarbeitenden ein Gefühl dafür kriegen, dass es hier nicht rund läuft, dass das nicht normal ist, dass man hier körperlich oder verbal angegangen wird?
Das ist ganz klar Aufgabe der Führungskräfte. Also da ist es wichtig, dass die Kultur entsprechend gelebt wird, dass das thematisiert wird, in Besprechungen thematisiert wird, dass es Angebote gibt, darüber zu sprechen und dem ganzen Raum gegeben wird. Das ist so ein Thema, das fällt häufig vom Tisch im Alltag der Notaufnahme, weil da ist immer Stress, da ist immer höchste Anspannung, immer schwierige Fälle. Und deshalb ist das so ein Thema, wo dann viele Führungskräfte sagen, ich habe so viel auf dem Tisch, das schaffe ich gar nicht. Und da kann dann auch ein Tipp sein, dass man da Kümmerer hat. Also dass es Leute gibt in der Notaufnahme aus dem Kreis der Beschäftigten, die das Thema auf dem Tisch haben, sich drum kümmern, das voranbringen, unter den Beschäftigten auch sensibilisieren. Das ist ganz wichtig, um da auch ein Bewusstsein zu schaffen. Aber das Hauptaugenmerk ist, die Verantwortung liegt bei den Führungskräften, das auf die Agenda zu bringen und da auch den Beschäftigten den Rücken zu stärken und zu sagen, wir sehen euch und wir sehen, was euch passiert und wir sind auf eurer Seite.
Was können denn die Klinikleitungen oder auch ärztliche und pflegerische Führungskräfte tun, um die Mitarbeitenden zu schützen, Claudia? Was gibt es da so für Maßnahmenmöglichkeiten?
Ja, im Grunde, was Sonja gesagt hat, ist schon mal das Allerwichtigste. Haltung zeigen, ne? Flagge zeigen. Also die Beschäftigten erwarten einfach, dass die Klinikleitung und die Führungskräfte sich hinter die Beschäftigten stellen. Das heißt, dass in der Betriebskultur wirklich auch sich klar gegen Gewalt positionieren. Manche haben auch so Grundsatzerklärungen oder ein Leitbild, Null Toleranz gegenüber Gewalt. Manche kommunizieren das auch in den Notaufnahmen, ne? Da gibt es so Aushänge, dass das eben auch die Patienten lesen können oder die Angehörigen, die da warten. Es muss aber auch innen gelebt werden, also so untereinander, ne? Also das heißt, es geht wirklich sehr viel um Haltung, es geht um Bewusstsein auf allen Ebenen und das führt dann auch dazu, dass Vorfälle ernst genommen werden. Weil wenn das bagatellisiert wird, werden die ja meistens nicht weiter verfolgt, nicht ernst genommen. Und dann fehlt auch die Grundlage. Also zum Beispiel, wir sagen auch immer, psychische Gefährdungsbeurteilung machen. Das ist ja so das Risiko einschätzen. Und dafür muss man halt die Vorkommnisse analysieren. Und dafür muss es aber überhaupt erst zur Sprache gebracht werden dürfen. Das ist dann so quasi die Grundlage, ne? Und dann werden Schutzmaßnahmen ergriffen. Aber kann ich Sonja nur bestärken, uns ist so sehr wichtig, dass das Chefsache, Chefinnensache ist, dass das ein Top-Down-Prozess ist, dass immer ein offenes Ohr für die Beschäftigten signalisiert wird und dass das ohne Tabu angesprochen werden darf. Das ist wichtig. Und letztendlich ist es eine Win-Win-Situation für jeden, weil auch Beschäftigte sich dann einfach verbundener und loyaler dem Unternehmen gegenüber fühlen und einfach ein Umfeld da ist, wo alle ihr Bestes geben.
Auf Basis des Forschungsberichtes hat die BGW einen Maßnahmenkatalog mit 10 Punkten als Mindeststandard gegen Gewalt in der Notaufnahme erstellt. Welche präventiven Maßnahmen stehen da drin?
Ja, dafür ist es erstmal ganz gut zu wissen, dass wir Präventionsmaßnahmen immer einteilen nach dem TOP-Prinzip. Also das kennen bestimmt die Zuhörenden schon aus anderen Folgen. Technische, organisatorische und personenbezogene Maßnahmen, wobei die personenbezogenen Maßnahmen den anderen immer so ein Stückchen nachgeordnet sind, weil die eben nur der Person helfen, die sie im Moment anwendet. Und deshalb haben die eine relativ geringe Reichweite. Und da ist es dann erstmal wichtig, dass man gute, grundlegende Strukturen schafft im Arbeitsumfeld, eben mit technisch-baulichen und auch organisatorischen Maßnahmen. Und dieser Mindeststandard hat genau das aufgegriffen. Also da ist ein guter Mix, ein bunter Blumenstrauß sozusagen aus all diesen Maßnahmen vorhanden, die aus Sicht der BGW eben in Notaufnahmen ein absoluter Mindeststandard sind für Gewaltprävention in der Notaufnahme. Also es ist eine gute Orientierung für Einrichtungen, die sich da gerade auf den Weg machen, ein entsprechendes Konzept zu etablieren. Da lohnt es sich auf jeden Fall, da reinzuschauen. Und ich kann ja Beispiele geben. Also zum Beispiel für die technisch-baulichen Maßnahmen ist es wichtig, dass man Zugangsbeschränkungen hat. Also dass die Notaufnahme kein Durchgangsbereich ist im Krankenhaus und dass auch der eigentliche Kern der Notaufnahme, also der eigentliche Behandlungsbereich, abgetrennt ist vom Wartebereich und vom Empfangsbereich. So hält man dann schon mal Aggression möglichst vor den Türen. Und auch Zugangsbeschränkungen für Begleitpersonen, das ist auch ein wichtiges Thema. Da gibt es viel Diskussionen, dass jemand mit dazu möchte. Und da kann man relativ einfach eine Lösung schaffen, indem man sagt, jeder Patient und jede Patientin darf eine Begleitperson mit reinnehmen. Und dann ist das auch für alle gleich. Dann gibt es da keine Diskussion, warum darf der denn zwei und ich nur einen und so. Und dann hat man auch schon mal die Anzahl der Personen in der Notaufnahme reduziert. Und das ist auch ein wichtiger Faktor, um Stress zu reduzieren in der Notaufnahme. Und bei den organisatorischen Maßnahmen ist ein gutes Beispiel der Notfallplan, dass die Beschäftigten wissen, wie sie sich in einem Notfall und auch direkt danach verhalten müssen. Und das kann man alles gut vorher festlegen. Da gibt es auch Vordrucke von der Unfallversicherung, die kann man ausfüllen und gut sichtbar aufhängen. Und dann wissen die Beschäftigten, auf welchem Weg sie wen alarmieren müssen. Und dann läuft das im Notfall dann automatisiert. Dann sind die Beschäftigten auf die möglichen Eskalationsszenarien vorbereitet und können das dann schnell abrufen. Und auch die ersten Schritte der Nachsorge sind dann direkt geregelt, was ja auch ganz wichtig ist, dass da kein Versorgungsloch entsteht. Und genau bei den personenbezogenen Maßnahmen ist was auch immer verbreiteter ist, sind die Deeskalationstrainings. Die gibt es ja schon länger in der Psychiatrie auch. Da ist das Thema Gewalt ja auch schon länger eins, was im Augenmerk steht. Und jetzt ist es auch immer häufiger verpflichtend für die Beschäftigten der Notaufnahme. Und da ist es auch gut, wenn alle Beschäftigten, pflegerische, ärztliche, ein entsprechendes Training erhalten, weil dann lernen sie auch die Dynamik einer Eskalation kennen und wo sie eingreifen können. Sie lernen Frühwarnzeichen einer Eskalation kennen, also sowas wie motorische Unruhe. Sie lernen, dass sie rechtzeitig auf entsprechende Personen zugehen, wie sie auf die zugehen, also dass sie Emotionen validieren, spiegeln. Und sie lernen auch, wann all das nicht mehr hilft. Also sie lernen auch, wann sie sich selber in Sicherheit bringen müssen zum Beispiel oder Hilfe holen etc. Und genau, ich glaube, das gibt einen ganz guten Einblick. Das ist am Anfang vielleicht erstmal auch ziemlich viel, wenn man versucht, sich da auf den Weg zu machen. Da ist vielleicht auch noch mal ein Tipp, dass es da eine Organisationsberatung gibt von der BGW für Gewalt. Also da wird dann genau so eine Ist-Analyse gemacht. Wo stehen wir gerade? Was läuft bei uns vielleicht schon gut? Was vielleicht noch nicht? Da wird dann genau diese auch von Claudia erwähnte Gefährdungsbeurteilung noch mal speziell im Hinblick auf Gewalt gemacht. Und dann kann man da passgenaue Maßnahmen ableiten. Und ja, auf jeden Fall sind diese 10 Mindeststandards eine gute Grundlage auf jeden Fall, die zu haben, die umzusetzen und da anzufangen.
Was sind Maßnahmen, die niedrigschwellig und einfach umzusetzen sind?
Das ist auch nochmal eine ganz wichtige Frage, weil viele denken ja gerade angesichts dieser Personalengpässe, dass sie gar nicht viel tun können. Und es gibt aber einiges, was man auch relativ schnell und unkompliziert umsetzen kann. Und da sind ein gutes Beispiel die Wartezeiten in der Notaufnahme. Also das ist wirklich ein wesentlicher Auslöser für Aggression und Gewalt. Und da kann man ganz einfache Maßnahmen machen wie kostenlosen WLAN-Zugang, Lademöglichkeiten für Smartphones, damit die Wartenden beschäftigt sind während der Wartezeit. Wer lange wartet, kriegt auch Hunger und Durst, also sowas wie Wasserspender, Snackautomaten. Und ganz zentral ist die Aufklärung über die Prozesse in der Notaufnahme. Da hat ein Chefarzt gesagt, der informierte Patient ist der geduldige Patient. Da kann man sowas machen über Bildschirme in den Wartebereichen oder wenn man das nicht hat, auch über Poster. Da kann man dann erklären, dass nach Dringlichkeit behandelt wird und nicht danach, wer zuerst ankommt. Und auch, dass es egal ist, ob man zu Fuß kommt oder mit dem Rettungsdienst für die Reihenfolge, sondern entscheidend ist da diese Ersteinschätzung, die erfolgt. Und die durchlaufen ja auch alle. Und wenn man da dann erklärt, die, die vor ihnen drankommen, sind kränker und müssen dringender behandelt werden, dann wissen auch die, die länger warten müssen, darüber Bescheid. Oder sowas wie die Information, dass es eine Liegendanfahrt gibt, also mit dem Rettungswagen, die man aus dem Wartebereich vielleicht nicht sieht. Und man sieht vielleicht, dass stundenlang niemand aus dem Wartezimmer aufgerufen wird und wundert sich, warum arbeitet denn hier niemand? Also das hört sich blöd an, aber das haben einige Beschäftigte gesagt, dass sie diesen Vorwurf kriegen, warum arbeitet denn hier niemand? Und dabei kommen halt von hinten die Schwerverletzten mit dem Rettungswagen an zum Beispiel. Und das kann man alles in der Notaufnahme einblenden und so vielleicht auch noch mal ein bisschen die Wartenden dafür sensibilisieren. Ja, auch nochmal wichtig zu sagen, dass diese leichten Maßnahmen kein Gewaltschutzkonzept ersetzen, aber trotzdem so ein kleiner Anfang sein können und was man auch gut mitdenken kann.
Und da haben wir es wieder das Thema, was ich immer wieder sage. Bei ganz vielen Beispielen, die du eben gegeben hast, Sonja, steckt die Überschrift drinne: besser kommunizieren. Wenn man einfach den Patienten da nur sitzen lässt und da sind dann 4 Stunden rum, dann wird er irgendwann einfach hibbelig. Ja, auch wenn er vielleicht sonst gar nicht so eine gewalttätige Person ist. Spätestens dann wird die Person mal laut. Kommunikation ist wichtig und man muss halt möglichst alles immer erzählen und klar machen und die Leute an die Hand nehmen. Und dann hat man schon mal ganz viel deeskaliert. Wir haben nun über verschiedene Maßnahmen zur Prävention gesprochen. Leider lassen sich auch bei bester Vorbereitung nie alle Gewaltvorfälle verhindern. Was passiert nach so einem Gewaltvorfall?
Ja, da hast du recht. Leider ist es so. Und für uns ist das übrigens ein Arbeitsunfall, so ein Gewaltvorfall. Also nehmen wir jetzt den körperlichen Angriff, den wir vorhin auch als Beispiel hatten, das wäre für uns ein singuläres Ereignis, so wie wir das ja versicherungsrechtlich nennen. Und da ist es schon mal ganz wichtig, nicht zur Tagesordnung überzugehen, ne? So im Betrieb, also in der Klinik, sondern einfach sicherzustellen, dass der Betroffene, die Betroffene auch irgendwie betreut wird, dass sich jemand kümmert. Was ganz hilfreich ist, ist, einen Rückzugsraum zu haben, dass man denjenigen rausnimmt, dass ein Kollege sich kümmert, dass auch die Führungskraft, wenn sie vor Ort ist, nachfragt. Also aus Forschung wissen wir einfach, wie wichtig soziale Unterstützung ist. Und soziale Unterstützung ist auch keine Bagatellisierung, keine Schuldvorwürfe, sondern einfach quasi für denjenigen da sein. Manche Kliniken lassen zum Beispiel auch kollegiale Erstbetreuer ausbilden. Das sind Kollegen, die dann speziell ausgebildet werden, die dann hinzugezogen werden können, wenn etwas passiert ist. Das ist auch eine Möglichkeit. Und ganz wichtig ist, dass man sich um die Bedürfnisse der Betroffenen auch noch nach einer Woche kümmert, weil die können sich nämlich ändern. Oftmals ist es so, dass man erstmal denkt, oh, nee, ist jetzt irgendwie kein Problem, ich kann weiterarbeiten, und Probleme stellen sich manchmal auch noch nach 3, 4 Tagen, nach einer Woche an. Da ist es also wirklich wichtig, als Vorgesetzte auch nochmal nachzufragen, dran zu bleiben und einfach nochmal nachzuhören, wie es demjenigen jetzt so geht. Also das war so der erste Schritt und der findet im Unternehmen statt. Der zweite Schritt ist Dokumentation. Auch im Unternehmen, ne, dass der Vorfall dokumentiert wird. Und der dritte Schritt ist die Meldung an uns als Berufsgenossenschaft. Also immer dann, wenn das Ereignis so heftig war und es dem Betroffenen nicht besser geht, dann besser eine Meldung an uns, weil für uns ist es ein Arbeitsunfall. Und wir sorgen für professionelle Unterstützung. Also wir haben zum Beispiel niedergelassene Psychotherapeutinnen, die telefonisch ein Erstgespräch oder auch mehrere Gespräche durchführen. Das ist ganz unbürokratisch. Das ist auch für Leute, die im Schichtdienst arbeiten oder ländlich wohnen, ideal, weil das Gespräch findet dann am Telefon statt. Und es soll darum gehen, wirklich dieses Erlebte nochmal zu verarbeiten, besser zu verarbeiten, damit möglichst keine Folgestörungen auftreten. Und der letzte Schritt geht nochmal zurück in den Betrieb, nämlich, dass man natürlich auch nochmal gucken muss, wie kam es eigentlich zu diesem Übergriff, wie kam es zu dem Angriff, diesen Vorfall zu analysieren, zu gucken, was sind da die Auslöser gewesen und können wir das gegebenenfalls das nächste Mal, dass nicht ein anderer Kollege, Kollegin betroffen ist, irgendwie verhindern. Und was vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist auch immer zu prüfen, kann man da nicht vielleicht auch eine Strafanzeige stellen, weil das haben wir auch mitbekommen in vielen Gesprächen, dass Beschäftigte auch erwarten, dass da die Klinikleitung auch Flagge zeigt, indem das einfach auch nicht toleriert wird und zumindest geprüft wird, ob man da nicht eine Anzeige erstatten kann.
Das ist schön zu wissen. Es gibt Hilfe. Und wie wir eben gehört haben, sehr viele verschiedene Hilfsangebote gibt es. Klasse, dass man hier nicht im Regen steht. Claudia und Sonja, vielen Dank euch beiden für diesen Deep Dive in das Thema Prävention, Gewalt und Belästigung gegenüber Beschäftigten in der Notaufnahme. Ein großes Thema. Und es ist gut zu hören, dass man weiß, was man hier tun kann, vorbeugend, aber auch dann, wenn es schon passiert ist. Vielen Dank euch beiden.
Ja, sehr gerne.
Danke für das Gespräch.
Alle Forschungsergebnisse und auch gute Praxistipps, die findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Schaut auch gerne mal auf die Webseite der BGW. Dort findet ihr zum Beispiel alles rund um das Thema Gefährdungsbeurteilung und natürlich auch den Mindeststandard für die Gewaltprävention in der Notaufnahme. Alle Podcast-Folgen zum Nachhören, die gibt's auf www.bgw-online.de/podcast. Ja, und überall, wo es Podcast gibt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert Herzschlag und empfehlt uns gerne weiter. Schreibt gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Ja, und damit verabschiede ich mich für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.